Ja, mir war heute etwas ganz Wunderbares passiert, denn einer der noch lebenden Wolken der Zeugen, Theo Lehmann, durfte ich erleben in Annaberg Buchholz bei dem Marsch fürs Leben. Und schon beeindruckend. Ich habe ihn nur ein einziges Mal besucht, das war 1991. Dann war ich mit Johann Janssen hier in Sachsen unterwegs zu Vorträgen. Johann Janssen gab Zeugnis von seinem Erleben mit dem Herrn in der Gefangenschaft. Und auf dem Weg in der Gefangenschaft sind auch einiges, was ich hier an Zeugnisbüchern ausliegen habe, von den Wolken der Zeugen, von denen ein gutes Teil nicht mehr erleben. Sie sind daheim. Und das war natürlich schon sehr eindrücklich, dass was ich da auch persönlich erleben durfte. Eines von Beispielen, Johann Janssen, mit dem ich bei Theo Lehmann damals war, mit dem war ich dann März 81 in Bayern und da hatten wir einen Abend und da hat Johann Janssen Zeugnis gegeben über sein Erleben in der Gefangenschaft hinter dem Polarkreis in Norilsk, dann im Mündungsdelta des Jenissei ins Polarmeer. Und im Globus kann man das mal nachkonstruieren. Und Bruder Janssen erzählte dann von seinem Erleben, kam nach dem Abend ein alter Bruder auf uns zu und der hatte so präzise Fragen über das Straflager in Norilsk, Fragen, die nur einer stellen konnte, der sich wohl auskannte. Und das fiel auf. Bruder Janssen schaut ihn längere Zeit an, dann sagte er, Reinhold, bist du das? Und mit einem Freudenschrei hingen sich die beiden Männer um den Hals. Und dann erfuhr ich, was da passiert war. 30 Jahre Trennung. 51 wurden sie getrennt im Straflager in Norilsk. Das war natürlich Reinhold Bollinger, so hieß er, war einer der Jungen, der mit dem Rückzug der deutschen Truppen aus der Ukraine dann sofort zwangsläufig, die wurden gar nicht mehr gefragt, zur Waffen-SS gesteckt wurden und nach Kriegsende ausgeliefert an die Russen. Und dann haben sich die Russen ausgetobt an ihn. Eine ganze Zelle mit Schmierseife eingeschmiert, mit ihm Fußball gespielt und fürchterlich ihn misshandelt haben. Schließlich war er körperlich, nervlich, psychisch nur noch ein Häufchen Elend. Und dann schob man ihn ab ins Straflager nach Norilsk, da sollte sein Ende sein. Und Johann Janssen sagte mir, der arme Reinhold war so kaputt, ihm etwas vom Evangelium, von Sünde, Schuld zu sagen, war gar nicht möglich. Er war immer so ständig in Schockstarre, wenn dann jemand kam und im Straflager mit 5000 Häftlingen vergeht er keinen Tag ohne Streit. Bei jedem Streit wurde wieder Reinhold so nervös, er zitterte am ganzen Leib. Bruder Janssen sagte, ich nahm ihn in die Arme, sagte Reinhold, lass dich streiten, wir streiten uns nicht, und hatte Trostworte der Ermutigung für ihn. Und dann beruhigte sich Reinhold wieder. Und das war natürlich den kommunistischen Soldaten und dem Lagerchef zu viel. Und die mussten getrennt werden. Und das war 51. Wurden sie getrennt von einem Straflager im anderen. Und der Herr schenkte es. Sie trafen sich in Bayern in Traunreuth wieder. Und was erfuhr dann Bruder Janssen? Als sich Reinhold Bollinger zur Taufe meldete in der Gemeinde in Bayern, hat er sein Zeugnis gegeben, wie Christus ihn gefunden hat. Und dann sagte er, es ist ein einziger Mensch mir begegnet, damals im Straflager in Norilsk, der hat mir so viel Trostworte zugesprochen und über Christus. Und als wir getrennt wurden, suchte ich nach dem Lebensgeheimnis, bis ich es in Christus finden durfte. Und das war sein Zeugnis. Und sie durften sich zweimal auf dieser Erde wiedersehen, aber da war ich selbst überwältigt. 30 Jahre Trennung. Und der Herr hat das so gemacht, da kann man nur staunen, wie das Wort in sich Wurzeln schlägt. Auch das Wort des Trostes war so bedeutendvoll für Reinhold Bollinger. Für mich, um das mal zu sagen, ich bin ja gebürtig aus Münsterland, im katholischen Elternhaus groß geworden, war durch große Not, ich habe dann CD auch ausliegen, aber ich habe schon mal erzählt, wie die Ereignisse waren, mit Schwerstkrankheit meiner Mutter mit 48 Jahren, plötzlich querschnittsgelähmt, mein ältester Bruder, mein Vater war Kriegsinvalide. Es war eine Zerreißprobe sondergleichen. Für mich als überzeugter Katholik ging ich immer fleißig zur Kirche, um die Sakramente in Empfang zu nehmen. Glaubte an die Unfehlbarkeit des Papstes, ihm Ehre entgegenzubringen, weil er angeblich der Stellvertreter Christi auf dieser Erde ist, und die Marienverehrung, weil Maria als Gottesmutter, so wird gesagt, die Heilsmittlerin ist. Du kannst niemals, sagten die Priester zu uns Kindern, jemals mit Christus Vergebung, Frieden finden, außer durch die Mittlerschaft, durch Maria. Das vierte, was ein Katholik leisten muss, er muss gute Werke verrichten, um die Gnade zu verdienen. Und als sich diese Dinge zuspitzten bei mir in meinem Elternhaus, da war ich 22 Jahre alt, und das war im Herbst 1970, kam ich ins tiefe Fragen. Wo liegt denn jetzt die Wahrheit? Das wäre sehr ungerecht von Gott, wenn er in seiner Liebe dann plötzlich abhängig macht von guten Werken. Denn ich musste mir sagen, so Robert, du bist jetzt der Nächste in deiner Familie nach der Altersstruktur, und das kann ja ganz schnell gehen, durch Unfall, Gehirnschlag, bist du plötzlich von heute auf morgen Pflegefall. Dann kannst du nichts mehr an gute Werke die Gnade verdienen. Da kann doch was nicht stimmen. Und da muss ich euch sagen, zerbrach mein katholischer Glaube. Ich fing an zu suchen. Wo fing ich an zu suchen? In den vier Evangelien. Und die vier Evangelien finden wir so schön zusammengefasst. Christus, das große Wunder der Person, Christus selbst, der Herr, der die Gewalt hat über Naturgewalten, Tote auferwecken, Blinde sehend, und das wissen wir aus den Evangelien. Aber das löste noch nicht meine Schuldfrage. Wo wirst du bleiben in der Ewigkeit? Und für mich fing ich dann weiter an zu suchen in der Schrift. Ich kannte vorher niemals einen bibelgläubigen Menschen, den ich hätte um Rat fragen können. Ist mir nie begegnet. Und von daher kam ich dann im Römerbrief, eben auch in dem Wort Gottes, zu der entscheidenden Antwort, die meinem Leben dann einen Ruck und einen Halt gaben. Römer 3 steht, Vers 10 und weiter. Es ist keiner, der gerecht ist, nicht einer. Keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Es ist kein Unterschied, was bleibt mit meinen Werkgerechtigkeit, mit den guten Werken. Kapitel 4, Vers 4, wer aber Werke verrichtet, dem wird der Lohn nicht aufgrund von Gnade angerechnet, sondern der Verpflichtung. Wenn du das aber nicht mehr kannst und die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, wird dem Glaubenden geschenkt. Vers 6. Ohne Werke die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Vers 7. Glückselig denen, die die Gesetzlosigkeit vergeben ist, deren Sünde zugedeckt ist. In den Kapiteln 5 und 6 entfaltet das Paulus noch wunderbar durch den Kreuzestod unseres Herrn. Erfährst du Frieden mit Gott. Und das revolutionierte mein Leben. Und da war die Umkehr in meinem Leben, dass ich bis heute dankbar bin. Das Wort ist in sich Geist und Leben. Jeder hat seine eigene Geschichte, wer da noch im Fragen ist und das noch nicht treffsicher für sich beantworten kann, dann lässt sich sicherlich Hilfe finden mit Brüdern, mit Schwestern, Vertrauenspersonen, um da die Antwort zu bekommen, die meinem Leben Halt gibt und die mir auch dann helfen, wie wir es eben gelesen haben, in Hebräer 12, mit auf die Fußstapfen der Wolken von Zeugen zu kommen. Das Wort ist in sich Geist und Leben, hat dynamischen und lebensverändernde Kraft. Ich möchte uns mitnehmen, einfach in ein Stück Geschichte um die Bibel. Die Bibel bekämpft und begehrt. Vor uns sehen wir da die Umrisse der früheren Sowjetunion. Und da war das Ziel, von Anfang an nach der Oktoberrevolution, hat die kommunistische Partei sich fest vorgenommen, die Sowjetunion sollte der erste bibelfreie Staat in der Welt sein und der erste rein atheistische Staat in der Welt, wo es keinen Gläubigen mehr geben durfte. Könnt ihr euch vorstellen, was dann los war? Zu den Zeiten von Wladimir Iljitsch Uljanow. Wer war das? Lenin. Das war ja sein Pseudoname. Genauso wie auch Stalin. Josef Sukaschwili hieß. Aber das sind alles interessante Dinge. Schon unter Lenin und Stalin ging eine rigorose Verfolgung los. Der Kampf gegen die Bibel. Ständig Auflösung aller Kirchen, aller Denominationen, freie Gemeinden und alles wurde dann vernichtet oder zweckentfremdet. Und wenn man heute noch durchs Land sieht und Ruinen zerstörter Kirchen, ob orthodox oder was auch immer, stammen aus jener Zeit. Und bei jeder Beschlagnahmung, Auflösung eines Gottesdienstes wurden die Bibeln beschlagnahmt, vernichtet. Was blieb übrig? Ich sagte gestern, es war eine gewisse Schockstarre bei den Gläubigen. Und das kann man gut nachvollziehen. Es war unheimlich. Wer hatte noch eine Bibel? Wenn jemand im Versteck eine Bibel gerettet hatte, ein zerlesenes Testament, dann war das ein Schatz. Aber das wurde immer weniger. Und so liefen die Dinge in einer unheimlichen Geschwindigkeit. Immer wieder kamen die Horden der Kommunisten von Dorf zu Dorf. Und einer meiner väterlichen Freunde sagte, als kleiner Junge werde ich plötzlich nachts wach. Meine Eltern sehe ich da hinterm Vorhang durchs Fenster schauen. Da ist wieder so ein Transporter gekommen mit Kommunisten, mit ihren Waffen. Und da wird wieder ein Haus durchkämmt und geplündert und erschossen. Und meine Eltern sah ich nur da stehen, weinen und rangen mit den Händen und beteten zu ihrem Herrn. Da habe ich als Kind begriffen, in welcher Angst wir eigentlich leben. Und das war unheimlich. Da war ich bei manchen Massengräbern der kommunistischen Partei, auch in Chmelnitzki, in Kiew und anderswo, wo man mit unterirdischen Hinrichtungsstellen Regimekritiker und Gläubige vernichtet hat. Das geht in die Millionen. Und wenn Michael Gorbatschow 1990 im Jahr nach der Wende offiziell übers russische Fernsehen sich beim Volk entschuldigte für die 66 Millionen, die durch den Kommunismus in der Sowjetunion umgekommen sind, fragt man sich, wie viele Gläubige waren unter den 66 Millionen? Die Statistik steht bei unserem Herrn. Aber das war unheimlich. Und da könnt ihr auch verstehen, als dann im Zweiten Weltkrieg der Russlandfeldzug begann, im Juni 1941. Und mein Vater sagte mir, als junger Soldat war ich vom ersten Tag an dabei. Und als wir hineinmarschierten in die Ukraine, dann kamen uns Mütter mit ihren Kindern auf den Arm, mit dem Blumenstrauß in der Hand begrüßten uns deutsche Soldaten als Befreier vom Kommunismus, kann man menschlich gut verstehen. Dauerte nicht lange, kam die SS hinterher und der Holocaust wurde noch schlimmer betrieben als in Deutschland. Und da kam der andere Schock. Was dann noch übrig blieb an Gläubigen nach dem Zweiten Weltkrieg, wurden dann deportiert nach Sibirien in die Vernichtungs- und Arbeitslager und dort brach Erweckung aus. Was das für die Gläubigen bedeutet, habe ich gestern mit hineingenommen. Aber jetzt geht es um das Wort. Müsst euch das bildlich vorstellen, die Bibelzahl schrumpfte unheimlich zusammen. Was den Gläubigen ein Kapital war, das sie dann durch den wunderbaren Computer, den wir ja alle haben, unter der Schädeldecke, und der braucht noch nicht mal einen Stromanschluss, das Gedächtnis, Bibeln, auswendig gelernte Bibeltexte, von daher lebten sie, von daher missionierten sie. Wenn auswendig gelernte Bibeltexte abgespeichert sind im Gehirn und geglaubt im Herzen, war das das Fundament, das den durchträgt und durchgeholfen hat, auch bei den Zeugen, deren Bücher da ausliegen, unter anderem auch Johann Jansen, von dem ich eben erzählte. Dass plötzlich etwas in den 50er Jahren aufbrach in Sibirien und ein Fragen und Erweckung, passte den Herren im Kreml absolut nicht. Das passte nicht in ihr Parteiprogramm. Für die Geschwister wiederum war es die Herausforderung für die Brüder, wir brauchen Bibeln. Woher denn nehmen? Offiziell den Staat um Erlaubnis zu fragen, Bibeln zu drucken? War doch Schwachsinn. Und Bibeltransporte aus dem Westen war zu der Zeit auch noch nicht möglich. Und dann haben sie dann in den Mut gehabt, eine geheime Bibeldruckerei ins Leben zu rufen. Hier von der Kremlzentrale ging der Kampf gegen die Bibel und die Verfolgung der Gemeinden unaufhörlich weiter. Und doch sagte Jesus in der Wüste, als er versucht wurde, der Mensch lebt nicht vom Brot alleine, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Auch heute, auch hier in unserem Land, auch in Sachsen, auch heute in Annaberg-Buchholz. Und letzten Endes haben auch dann die schreienden Kritiker letzten Endes auch Bruchstücke von Theo Lehmann gehört. Und ich war sehr froh, dass er in seinem hohen Alter den Mut hatte. Und was ich dann heute erfahren habe, er wird ja jetzt bald 85 Jahre alt, aber das hat mich motiviert, nicht einfach jetzt im Rentenalter sich platt zu legen, Däumchen drehen, sondern zu wirken, solange es geht. Das Wort ist in sich Geist und Leben. Das Wort, ein Mensch lebt nicht vom Brot alleine. Das gilt auch für die Herrschaften in Berlin. Das gilt auch für Dresden, das gilt für jeden, der auf der Straße ist. Ob er links, rechts, rot, grün ist, das spielt doch keine Rolle für uns alle. Das galt auch damals für die Herren im Kreml. Sie waren weit entfernt, das zu akzeptieren, das wissen wir. Sonst wäre die Geschichte sofort anders gelaufen. Und dann auf meinen Reisen habe ich sowas, staune ich immer wieder über diese Geschöpfe. Die Störche wissen genau, wann sie weg müssen, wann sie zurückkommen. Über tausende Kilometer. Und die brauchen kein Handy unter ihrem Flügel und sie brauchen auch keine Karte und gar nichts. Das wunderbare Navigationssystem hat der Schöpfer in ihren kleinen Gehirnen eingebaut, dass sie präzise wissen, wo sie hingehören. Und der Prophet Jeremia hat das genau auf den Punkt gebracht. Der Storch weiß seine Zeit. Und der gefallene Mensch weiß nicht, wo er eigentlich hingehört. Ist Notfall, stimmt? Und doch, motiviert dadurch, gebt das Wort weiter von dem gleichen Wort, von dem ihr lebt und euch aufrichten lasst, gebt es weiter, unerschrocken. Wie war dann die ersten Überlegungen der Geschwister? Von Hand abgeschriebene Testamente, Bibelteile, war die erste Idee, von Hand abschreiben, von den kleinen, kümmerlichen Bibelteile, die noch im Lande waren. Aber da kommst du ja nicht allzu weit damit, wenn du mal versuchst, wie lange braucht man für eine ganze Vollbibel abzuschreiben, und dann schreibe mal ein ganzes Bibelblatt und dann multiplizierst du das mit der Seitenzahl. Da musst du aber auch bedenken, ob du die Schreibgeschwindigkeit bei allen Blättern durchhältst. Das ist noch eine andere Frage. Dann aber von Hand abgeschrieben, dann mit Blaudruck selber Stempel zu machen und zu drucken, da kommt man auch nicht allzu weit. Dann war das 6061. 61 ist ja die Mauer gebaut worden in Berlin. 61 war der Beginn der geheimen Bibeldruckerei Christianin. In Versteck wurden sie gehalten, so wie in dieses Häuschen, das ist im Baltikum, in Sibirien, im Ural. Irgendwo im Versteck, dann manchmal im Keller, manchmal im Schuppen, wurde Gottes Wort gedruckt. So auch in Staraja Obrezja, liegt nördlich von Kiew. Und dort in diesem Häuschen war eine Druckerei untergebracht. Die alte Schwester mit ihrem Mann waren bereit, in ihren alten Tagen etwas für den Herrn zu tun. Ihre Kinder waren schon erwachsen. Und die gute Frau musste sich wissen: Ich muss jetzt in meinem Haus das Druckerteam beherbergen, die sich freiwillig dafür einsetzen, für das heilige Gotteswort zu drucken im Versteck. Sie wurden steckbrieflich gesucht, quer durchs Land. Sie mussten ihren Beruf aufgeben, Gemeinde verlassen, jede Beziehung auch mit Verwandten auf eine Sparflamme runterfahren. Das war nicht einfach. Und sie musste in der Angst leben, wenn das entdeckt wird von der Staatssicherheit, dann wird man uns verhaften oder das Haus wegnehmen. Alles musste sie rechnen. Aber ihr war das Wort wertvoller als der eigene Not, die ihr bevorstand. Und das war ihre Devise in ihrem Wohnzimmer: Ich und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Das sehnt nicht nur zu schönen Dekorationen im Wohnzimmer, sondern wurde auch gelebt. Schlicht und einfach, primitiv sah es bei ihr im Häuschen aus. Im Hintergrund, hinter der Tür, war die ganze Maschine und das Druckerteam mit einer Decke abgehängt. Wenn plötzlich mal jemand zu Besuch kommt, der das nicht wissen darf, der es an die Staatssicherheit verraten könnte, darum zur Geräuschdämpfung, wurde hier abgesichert. Wie kannst du denn dann das Transportproblem lösen? Das ist ja nicht einfach. Denn eine Druckerei braucht Material, braucht Druckerfarbe, braucht Papier und das Gedruckte auch wieder abtransportieren. Das haben sie meist in den Nachtstunden gemacht, wenn 3, 4, 5 Uhr nachts, wenn man sich noch vergewissert hat, ist nirgendwo einer auf der Lauer, ist nirgendwo einer der Nachbarn, die durchs Fenster gucken. Und das müsst ihr wissen, als das bekannt wurde im Kreml, in unserem Land, wird dieses verbotene Buch gedruckt, da war Alarmbereitschaft. Da wurde von staatlicher Seite aus alle Papier in produzierenden Industrien, Druckerpapier radioaktiv bestrahlt, um dann mit Hubschrauber, mit Geigerzählern solche Druckereien zu finden. Weil aber immer mehr gesundheitliche Schäden in der Bevölkerung bekannt wurden, hat man das aufgegeben. Aber das war höchst gefährlich. Und dann wurden die Nachbarn angestellt, wurden manchmal als Spitzen der Stasi bewegt. Bewache dort die Gläubigen in ihrem Haus. Was passiert da, das Kommen und Gehen? eine ständige Angst, unheimlich, wenn man das bedenkt. Und jetzt schauen wir uns mal hier diese Druckmaschine an. Das ist eine derer, die gebaut wurden, aber alles stand ja unter der Kontrolle der Staatssicherheit, auch sämtliche Druckereien im Land. Man konnte keine Druckmaschine bestellen, auch nicht ausgedehnte Druckmaschinen wieder herrichten, sondern die Brüder, die sich mit Metall auskannten, gingen auf Schrottplätzen, um Schrottteile zu sägen, zu bohren, zu machen und eine Druckmaschine zu entwickeln. Und hier sehen wir einen der ersten, die in einem Arbeitsgang beide Seiten zugleich bedruckt. Also solche Wände noch, ja, das war im Jahre 87, das erste Mal in den Westen bekamen, haben Druckexperten in Gemeinden gestaunt. Wie ist das unter diesen Umständen möglich, so eine Druckmaschine zu entwickeln? Und darauf wurde gedruckt. Gedruckt in ihren Räumen wurde alles auf engem Raum gekocht, gegessen, geschlafen. Was das für gesundheitliche Probleme mit sich bringt, ihr seht, das Fenster ist abgedichtet mit Brettern und mit abgehängt für Abdunklung. Nichts, auch kein Licht, kein Farbgeruch, kein Geräusch durfte nach draußen gingen, weil dann wieder die Staatssicherheitsbeamten mit Spürhunden losgingen und suchten danach. Dass das gesundheitlich nicht so unproblematisch ist, könnt ihr euch vorstellen. Gedruckt wurden Gesangbücher, Bibeln, Bibeltestamente, unaufhörlich immer mehr. Und das macht man sich vorstellen. Der Sowjetstaat verfügte über eine riesige Macht. Die Rote Armee war stark. Atomwaffen verfügte der Staat, eine perfekt arbeitende Staatssicherheit. Und was hatten die Gläubigen? Sie waren wie Schafe unter die Wölfe. Sie waren wehrlos, kann man bildlich sprechen. Und so wurde alles gemacht von Hand. Hier sehen wir die ganzen Geräte auf dem Arbeitstisch. Und von Hand wurden dann auch die Bögen zugeschnitten. Dann auf Aluminiumfolien die Texte eingebrannt und dann auf gespannt, dann wurde gedruckt, die gedruckten Blätter zugeschnitten, gepresst in sehr eigenständige Geräte, um die Bücher in Form zu bringen, in den Nachtstunden die Bücher zu nähen. Wie viele Finger dabei blutig geworden sind, mag man sich fragen, bei einer Auflage von 300.000 Gesangbüchern oder 500.000 Bibeln, das war nicht einfach. Den letzten Handgriff, den Umschlag dran kleben und fertig ist wieder ein russisches Testament. So liegt es da. Das Wort in sich ist Geist und Leben, oder nicht? Hat das Wort Gottes lebensschaffende und lebenserhaltende Kraft für uns Gläubigen? Sagt Jesus nicht in Johannes 5,24, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Nicht er bekommt es irgendwann, sondern er hat das ewige Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er wird zum Leben hindurchgedrungen. Wenn das so ist, dann hat die Heilige Schrift lebensschaffende Kraft, um unser Leben zu erwecken und uns zu Gotteskindern zu machen, weil uns in der Heiligen Schrift und nirgendwo anders Christus selbst als Herr begegnet. Christus, der unvergleichliche Gottessohn, ist selbst das Wort. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, lesen wir in Johannes 1,14. Und Jesus selbst in seiner Autorität. Und darum auch, als er als 12-jähriger Knabe vor den Schriftgelehrten saß, und die hatten ja alle ein perfektes Wissen über das Alte Testament. Und Jesus hatte präzise immer wieder argumentiert aus dem Alten Testament. Wo nimmt dieser Junge dies Wissen her? Mögen sich die Schriftgelehrten gefragt haben. Der war doch an keiner Hochschule. Und die ganzen Herrschaften in Jerusalem ahnten nicht, der 12-jährige Knabe, der vor ihnen saß, war selbst das fleischgewordene Wort. Darum auch dieses Wissen, darum auch die Autorität hinter diesem gedruckten russischen Neuen Testament. Gedruckt wurde Literatur für die Predigten, Vorbereitungen, für die Kinderstunden. Und jetzt zurück. Es war ein unfairer Kampf. Die Macht des Sowjetstaates mit den Atomwaffen und den großen Armee und den unterlegenen kleinen Häufchen der Gläubigen hatten sie als Autorität den Herrn, der selbst das fleischgewordene Wort ist. Und die Überlebensstrategie der Gläubigen war das Gebet des Glaubens. Das darf man nie unterschätzen. Und Johann Jansen sagte mir später dann alleine mit dem Reinhold Bollinger, als wir getrennt wurden in Norilsk im Straflager, war das mein Gebetsanliegen, das ich mitnahm, als ich selbst in die Freiheit kam, als ich dann selber 1970 in den Westen durfte, nicht ahnen konnte, ob ich den Reinhold jemals im Leben wiedersehe. Aber das Gebet des Glaubens führte dann zu dieser für mich beeindruckenden Begegnung. Herr, war das Gebet der Gläubigen, segne dieses Wort. Möge es dem einen zum Trost sein, der verzweifelt ist, für den anderen zur Buße leiten, der mit der Sünde agiert, für den anderen aufrichten, der verzweifelt ist, oder für den hartnäckigen Sünder wie ein Hammer der Felsen zertrümmert, so lesen wir es auch in Propheten Jeremia. Aber auch das Gebet für die Verfolger. Herr, wenn jetzt diese Bücher ins Land gehen, lass es die Herzen erreichen, dass es auch dann Frucht bringt. Das war ja dann nicht so einfach. Die Transporte waren zu der Zeit nicht einfach. Überall waren Leute von der Staatssicherheit. An allen Flughäfen, an allen Bahnhöfen, Straßenkontrollen und so weiter. Und so war mal wieder eine ganze Auflage von Testamenten fertig. Zwei Brüder aus der Gemeinde waren beauftragt, die Bibel dort in zwei Gemeinden zu bringen, wo Erweckung war. Sie brauchten dringend Bibeln. Und dann hatten sie vollgeladen und beten und dann fahren die beiden los. Und die ahnten nicht, dass durch einen eingeschleusten Spitzel der Staatssicherheit in der Gemeinde schon bekannt war bei der Polizei, der Transport läuft. Auf schnellstens wurden alle Straßen gesperrt. Kein Fahrzeug durfte die Stadt verlassen. Da fahren sie los und werden sie angehalten von einem Polizeibeamten. Eure Achse liegt so tief. Was habt ihr Schweres geladen? Macht meinen Kofferraum auf. Was sollten die beiden armen Brüder denken? Das hätten wir alle gedacht. Jetzt ist alles weg, unsere Mühe umsonst und wir werden kommen in die Gefangenschaft. Dann schweren Herzens öffnen sie den Kofferraum. Dann sagt der Polizeibeamte, ich sehe, ihr habt Bibeln. Macht den Kofferraum wieder zu. Ich möchte euch helfen. Nicht weit von hier ist die nächste Kontrolle. Und wenn ihr in deren Hände kommt, ist alles weg. Seid so nett, lasst mich zu euch ins Auto steigen. Und wenn meine Kollegen mich mit Uniform sehen im Auto, hält euch kein Mensch mehr an. Gesagt, getan. Und bei der nächsten Kontrolle winkt er seinen Kollegen zu. Die winken zurück und fahren durch ohne Kontrolle. Als die Gefahr vorbei war, bleiben sie stehen, er steigt aus und wünscht ihnen gute Fahrt. Warum hat der Beamte das denn gemacht? War er denn nicht dumm? Er hätte das so melden können, er hätte Beförderung bekommen. Er hat's nicht getan. Worin liegt das Geheimnis? Ist das die Autorität hinter dem Wort? Selbst der Herr dieses Herz, dieses Kommunisten, so bewegt, dass man nur staunen kann? Ganz sicherlich. Und so braucht es viel Gebet und für diese Sache. Natürlich ist auch vieles beschlagnahmt, vernichtet worden. Dreimal sind auch Druckereien aufgeflogen, alles beschlagnahmt worden. Auch hier Philipp Borinsky, den wir hier sehen. Er war der Verantwortliche für die Geheimdruckerei in Staraja Obrejscha. Auch er wurde festgenommen, abgeführt. Spontane Gebetsgemeinschaft im Garten. Vorne im dunkelblauen Anzug sehen wir seinen Vater, daneben die Mutter. Der Vater selbst wegen des Evangeliums war selbst in Haft gewesen. Er wusste aus Erfahrung, wie brutal und gemein die Beamten foltern und verhören können, und betete für seinen Sohn. Das Gebet des Glaubens war der Rückhalt für ihn. Und dann kam der Oktober 1985. Zu der Zeit war Michail Gorbatschow schon Präsident. Die Druckerei in Staraja Obrejscha wurde überfallen, alles beschlagnahmt, weggeschleppt. Was hinterlassen wurde? Ein Müllhaufen. Was sehen wir hier? Zertretene russische Blätter der Bibel. Nur verächtlich hatten die Kommunisten darauf rumgetrampelt. Und steht nicht unter jedem Blatt auch die Autorität unseres Herrn? Mag man sich fragen, und das Seufzen der Geschwister können wir doch nachvollziehen, 70 Jahre Trennung, Terror, 2 Generationen, Bibelbeschlagnahmung, wie viel wurde da geweint und gebetet? Die Frage ist, Herr, wie lange lässt du dir das noch bieten, dass dieser Staat so viel Macht hat, das Wort so zu vernichten und mit Füßen zu zertreten? Den Mut hatte heute auch Theo Lehmann. Unser Europa, auch unser deutsches Volk, liegt auf einem Leichenberg zerstörter Kinder, denen man nicht vergönnt, das Leben zu erblicken. Wie lange wird Gott es sich noch bieten lassen? Über unser Volk wissen wir nicht. Er sitzt im Regiment und nicht du und ich. Und wir haben alle Grund dazu, dieses Wort weiterzugeben, ob es uns passt oder nicht. Er sitzt im Regiment. Er war auch der Herr hinter diesem Blatt. Und jetzt muss man sich das andere vorstellen. Dieser mächtige Sowjetstaat im Kampf gegen die Heilige Schrift wurde damit nicht fertig. Sie kriegten es nicht ausgerottet. Und das war natürlich schon zum Nachdenken für manche Kommunisten, das sich später nach der Wende erst herausstellte. Und letzten Endes, meines Erachtens, ist letzten Endes die ganze Wende und die ganze Warschauer Pakt zerbrochen an dieser Tatsache: im Kampf gegen die Heilige Schrift ist das Regime zerbrochen. Ohne Krieg. Und ist noch gar nicht so lange her. Das Häuschen dieses alten Ehepaars wurde zuplombiert. Sie mussten ausziehen, haben dann bei ihren Kindern Unterkunft gefunden. Das ganze Druckerteam wurde abtransportiert in Untersuchungshaft, Gerichtsverhandlung. Auch Galina Judinzeva, die wir hier sehen, die jüngste von dem Druckerteam, sie wurde dann vom Richter noch gefragt, er hatte Mitleid mit ihr, ob es mildernde Umstände gibt, fragte er sie, tut es dir nicht leid, diese verbrecherische Tätigkeit in unserem glorreichen Sowjetstaat begangen zu haben und dass du gedruckt hast an diesem verbotenen Buch. Wisst ihr, was sie sagte im Gerichtssaal? Ich bin so dankbar für das Wort, heute noch mehr als damals. Ich würde es heute noch lieber tun als damals. Fertig. Auch sie wurde zu 5 Jahren straflagerhaft in einem Frauenstraflager nach Sibirien verurteilt. Und so waren die Straflager die zweite Heimat vieler Gläubigen. Nicht ahnend, als Galina Judenzewa verhaftet wurde und vor Gericht stand, ahnte noch kein Mensch, auch nicht hier in der DDR, auch bei uns im Westen nicht, dass man uns sagte, in 4 Jahren wird die Wende kommen und dann werdet ihr frei Bibeln ins Land transportieren können. Wenn mir das 85 jemand gesagt hätte, hör mal, jetzt schlaf dich erstmal aus. Du bist durchgedreht. Du kannst nicht mehr klar denken. Was unser kleines Gehirn nicht fassen kann, ist für unseren Herrn kein Problem. Und das sehen wir hier, diese 5 Frauen, Schwestern. Einige waren in der geheimen Bibeldruckerei, 2 von ihnen haben Kinderstunden gemacht. In dem wunderbaren Jahr 1989, im Sommer, wurde in dem Jahr schlagartig immer wieder Gläubige vorfristig entlassen. Auch Galina, die wir vorhin sahen. Die ganze Zeit brauchte sie nicht absitzen. Seht ihr bei den Geschwistern hier etwas an Verbitterung und Enttäuschung gegenüber ihrem geliebten Herrn? Sehen wir nichts davon. Da merken wir etwas von dem, was der Apostel Johannes schreibt. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Kapitel 5, Vers 4. Da merken wir, was da ist. Es hat auch Opfer gekostet. 5 Geschwister haben ihr Leben für das Wort aufgegeben und durften zum Herrn. Frieda Peters, die wir hier sehen, Waldemar Petka, Waldemar Friesen, diese 3 waren mit einem Bibeltransport aus der geheimen Bibeldruckerei Christianin unterwegs. Februar 1980. Kommt auf ihnen entgegen ein LKW, kurz vor ihnen scherte auf der Gegenfahrbahn. Der PKW wird überrollt und alle 3 sind sofort beim Herrn. Was das für die Gemeinde in Konstantinowka bedeutete, könnt ihr euch nachvollziehen. Noch härter für die jungen Witwen, auch hier Anna Friesen mit ihren 3 kleinen Kindern. Herr, warum lässt du das zu? Die Polizei wurde zur Unfallstelle gerufen. Gleich wurde die Unfallstelle geräumt, die Bibeln am Straßenrand verbrannt. Und den LKW-Fahrer ließ man unbehelligt fahren. Gab keinen Gerichtsprozess. Das war auffallend ungewöhnlich. Denn nach sowjetischem Gesetz hieß das früher, bei einem Verkehrsunfall mit Todesfolge mindestens 10 Jahre Gefangenschaft. Und dem Mann machte man nichts. Aber es passiert gar nichts. Nicht mal, wenn ein Haar von unserem Haupt fällt, ohne dass es nicht der Herr will, fügt und tut. Und dann haben wir das vielen Betern und Beterinnen weitergesagt. Und dann war das voriges Jahr in der Schweiz, dass eine alte Schwester kam. Sagen Sie mal, wie geht's den 3 Familien, die damals so tragisch ums Leben kamen. Ich bete immer noch für sie. Sage ich, liebe Schwester, danke schön, dass Sie immer noch beten. Und dass Sie die Wende geschenkt hat, unser Herr, das weiß ich von den Medien. Das brauchen Sie mir nicht sagen. Was ist mit den Familien, sagt sie. Dann erzählte ich ihr, wie dann 1995 Evangelisation war in Konstantinowka. Und eines Abends öffnet sich die Tür und da kommt ein alter Herr herein. Man sah es ihm an, ein Alkoholiker, kam in die Verkündigung, kam am Ende nach vorne und sagte, ich muss ein Geständnis ablegen. Ich bin der LKW-Fahrer von damals und ich werde meine Blutschuld nicht los. Ich habe eine hohe Bestechungssumme von der Staatssicherheit bekommen und habe es alles versoffen, aber ich werde mein Blutschuld nicht los. Und dann wird dem armen Mann noch das ganze Evangelium erklärt und er durfte sich bekehren und sich bei den Familien entschuldigen. 3 Jahre später ein offizielles Schreiben vom Polizeipräsidenten. Durch einen eingeschleusten Spitzel in der Gemeinde wurde er informiert über den Bibeltransport. Dann habe ich sofort diesen Unfall veranlasst und den Befehl gegeben. Und ich trage die letzte Verantwortung für dieses Verbrechen. Und das hat mich in meinem Gewissen nie losgelassen. Nach der Wende besorgte ich mir eine Bibel. Und in dem gleichen Gotteswort, das damals auf meinen Befehl am Straßenrand verbrannt wurde, durfte ich Christus finden und er hat mir Sünder vergeben. Bitte vergeben Sie mir auch, war der gleiche Brief an alle 3 Familien. War natürlich ein großer Trost. Für mich als kleiner Menschen bleiben noch viele Fragen offen. Warum in aller Welt, um diese beiden Männer zum Herrn zu führen, dem Polizeipräsident und der LKW-Fahrer? Warum musste es 3 Geschwistern das Leben kosten, mit aller Tragödie? Und auch die jungen Witwen hatten es nicht leicht. Sie waren geächtet, verachtet von der Gesellschaft. Und sie hatten es wirklich äußerst schwer. Kann ich nicht beantworten. Warum? Da kann ich nur betend, staunend wahrnehmen, was wir in Jesaja 55 lesen, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Und so sind die Dinge. Und diese alte Schwester in der Schweiz war zutiefst dankbar, dass ihr Gebet solch eine Fassung bekam. Dass man dann auch bei Beerdigungen von Geschwistern das Evangelium verkündigte, konnte die Staatssicherheit nicht ändern. Wenn wir diesen Passus jetzt abschließen, der Kampf um die Bibel von der Oktoberrevolution bis zur Wende. Ich muss euch sagen, beim Open-End-Gottesdienst in der Ewigkeit werden wir alle Einzelheiten erfahren. Und da gibt es keine Zeiteingrenzung. Und da freue ich mich jetzt schon drauf, auch was sich alles hier abgespielt hat. Die Überlebensstrategie der Brüder, damals war Selbststudium, das hat sich alles geändert, dass wir ganz offiziell Bibeln drucken, rüberbringen können, verbreiten, verteilen dürfen. Und das war dann schon 1991 der erste Transport, genehmigte Transport. Und da kommen wir an die Grenzkontrollen und die Beamten gucken in den Reisepass, Visum ist in Ordnung, öffnen sie den Kofferraum, ach, sie haben Bibeln, machen sie zu, fahren sie weiter, wir wünschen ihnen gute Fahrt. Das waren aber alles Beamte damals. Heute werden die immer älter, aber es gibt noch so manche Ältere, die damals verfolgen mussten, die nur gestaunt haben, wie der Herr Menschen verändern kann. Und die Zahlen unserer Literatur auch in den Ostsprachen wird immer mehr. Kann man nicht wirklich sagen, wenn wir die Kremltürme sehen, es ist ein Wunder in unseren Augen, ohne Krieg, was da passiert ist und was wir auch als deutsches Volk erlebt haben. Man kann darüber meckern und murren, wie man will, aber diese Tatsache ist wunderbar. Und da Schlange stehen bei Verteilung, wenn Geschwister an den Straßenrändern Testamente, Traktate verteilen. Und ich war bei vielen Verteilungen dabei und da komme ich mit alten Polizeibeamten in Berührung und dann staunt man nur, was der Herr tut. Die erste Idee der Geschwister war Klapptischbüchereien. Einfach Tapetentische aufstellen und Gottes Wort drauflegen und die Menschen kommen. Und daraus sind schon Bibelstuben entstanden, wo auch Gottes Wort ausgeliehen, gekauft werden kann. Offiziell auch in Theatersälen evangelisiert werden darf. Dann werden Einladungen vorbereitet, Testamente liegen fertig. Wir brauchen heute nicht mehr in der Geheimdruckerei unter den Gefahren, sondern im Paperback-Format für 50 Cent pro Stück, was wir dann drucken und rüberbringen. Evangelisationen auf den Straßen, in den Dörfern und in den Marktplätzen, in den Parkanlagen. Das Wort bricht sich Bahn. Gott sei Dank, als ich wieder in Kiew war, habe ich den Bruder wieder erlebt und erzählte mir, einmal hatten wir nach einer evangelistischen Veranstaltung dann in Kiew so einen Massenandrang, wir dachten, die Leute reißen uns alle um. Da sprangen zwei ältere Polizeibeamte dazu, jeder nahm einen Stapel Testamente und halfen uns verteilen. Gott sei Dank, da kann man nur staunen. Ich war auch heute sehr dankbar für unsere Polizei, wie sie da in Annaberg uns Schutz nahmen. Und war auch sehr dankbar, dass Theo Lehmann sich auch bei der Polizei bedankt hat. Und manchen Beamten habe ich mich bedankt und auch meine eigene Geschichte erzählt, weil es einfach so eindrücklich ist. Aber das kann ja auch ganz anders kommen. Und so ist die Arbeit auch an Kindern, Teenagern sehr wichtig. Jedes Jahr wird getauft. Menschen, die ihr Leben mit Christus in Ordnung gebracht haben, lassen sich taufen, Gott sei Dank. Und die Gemeinden wachsen, Gott sei Dank. Und die Bedürfnis wird immer größer. Es entstehen Bibelkreise an den Universitäten, hier in der Universitätsbibliothek in Kiew. Unter dem Porträt von Karl Marx, wer das war, brauche ich euch nicht erzählen. Stapelweise Testamente. Und dann kam etwas großes Ereignis, das war 1994. Bekamen wir zu der Zeit, wo Boris Jelzin, Präsident Russlands, eine Einladung an die Abgeordneten des russischen Parlaments, Bibeln zu verteilen. Wir wollten erstmal prüfen, stimmt der Briefkopf, ist alles okay? Ja, es war alles rechtmäßig. Und dann bat Boris Jelzin noch das Büchlein über die Prinzipien christlichen Familienlebens. Weil er sagte damals, es ist zu viel kaputt gegangen durch den Kommunismus und die Familien und die Kinder sind die Leidtragenden. Wir müssen da den Erwachsenen die Augen öffnen. Und so haben wir diese Päckchen gemacht im LKW. Die wachhabenden Beamten waren auch da am Helfen, wie auch heute in Annaberg. So waren die beauftragt. Wir durften nicht selber ausladen. Das haben selbst die Beamten gemacht. In der Plenarpause wurde dann verteilt im Georgssaal. Wisst ihr, was im Georgssaal in Moskau sich abgespielt hat? Da war der Prachtsaal des Kremls. Da hatten die Zaren ihre Festlichkeiten. Und da wurde auch Zar Nikolaus II. Und unserem Wilhelm II. Damals in Empfang genommen. Und das hatten die Sowjetspräsidenten alle gemacht. Staatsempfänge. Und zum ersten Mal in der russischen Geschichte wurde das Buch des Königs aller Könige im Georgssaal des Kremls verteilt. Alle Parlamentarier waren überrascht, nahmen das alle an. Mit manchen gab es dann interessante, tiefgreifende Gespräche, auch mit diesem älteren Herrn, der noch den Kommunismus gut erlebt hat und mittendrin war. Und der hatte so tiefe Fragen gehabt, noch ein langes Gespräch. In der Tat muss man sagen, es hat sich viel getan. Da ist nach der Wende etwas in Gang gekommen. Wir merken einen Hunger nach dem Wort. In einer Weise, wie es in den ersten 90er Jahren noch stärker, intensiver war als heute. Kann man natürlich sagen, in den ersten Jahren war es nur Neugierde, weil es einfach vorher verboten war. Sicherlich mag es beim guten Teil der Menschen so gewesen sein. Aber es haben auch viele zum Herrn gefunden. Und ich war auch sehr dankbar, in Kiew bei einer Predigerkonferenz von den Brüdern zu hören, dass über 200% Gemeindewachstum alleine im Gebiet der Ukraine entstanden ist, in den Jahren nach der Wende. Gott sei Dank. Und so sehen wir den Blick auf den Roten Platz. Moskau ist wirklich schön geworden. Es war nicht mehr von Dreck und Müll wie in den ersten Jahren. Immer wieder sieht man berittene Polizei, die darauf Acht haben, dass Banditen, Terroranschläge, Drogenhandel und Kriminalität im Schach gehalten wird. Und doch findet man die Not in den Hinterhöfen, betrunkene Leute, die als die Folgen des Kommunismus leiden. Wie viel Not mir da begegnete, dass sie über die Straßenkinder ist eine Sache, aber auch die ganze Not, die der Kommunismus mit seiner menschenverachtenden und zerstörenden Ideologie zerstört hat. Baut man einem Volk die Fundamente ab und sägt sie ab, dann bricht alles zusammen. Das droht auch unser Volk, davon bin ich überzeugt. Mit dem Abbau der Gebote systematisch kommen Dinge und Nöte, die immer heftiger werden. Auch mein Sohn studiert in Berlin vor 3 Jahren. In Charlottenburg, sagt er, wohnte er. Und da stell dir vor, eines Sonntagsmorgens rief er mich an. Papa, in einem Hochhaus am 4. Stockwerk hat eine junge Mutter ihr Säugling auf die Straße geworfen. Schockierend auf der einen Seite, kann man natürlich auch die Mutter verurteilen. Aber bitteschön, wo ist der Vater? Wieso kam sie zu der Verzweiflung? Und wer nimmt dann auch die Politiker ins Gericht, die mit dem Abbau der Gebote Gottes Zustände entwickeln lassen? Alles das in sich zusammen, hat unser Herr gesagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Ich bestimme. Und das ist gut für uns kleine Menschen, es im Gebet dem Herrn zu überlassen. Er weiß, was er tut. Ob es junge Leute sind, die in die Kriminalität und Drogen, Alkohol sich selbst zugrunde richten. Aber auch das kennt Moskau, auch St. Petersburg und die anderen Städte heute. Seit 1995. War ich überrascht, wir hatten Evangelisation über Ostern und dann steht in diesem Spruchbändern über die Hauptverkehrsstraßen, Christus ist auferstanden, wahrhaftig auferstanden in russischer Sprache. Habt ihr solche Spruchbänder schon mal in Dresden gehabt oder in Berlin? Paris, nirgendwo. Und das finde ich so frappierend. In keiner Weltstadt auf diesem Globus gibt es das, aber in der Metropole des früheren Kommunismus und Atheismus. Das ist auch zum Staunen. Da hatten wir dann in dem Saal, der uns gegeben wurde, Evangelisation, hatten die Schwestern ganz nett dieses gehäkelte Deckchen, übersetzt aus russischer Sprache, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Und was meint ihr, was unter dem Deckchen versteckt war? Das Porträt von Lenin, dem glorreichen Revolutionsführer. Und keiner, der zur Evangelisation kam, hat sich geärgert, dass das zugedeckt war. Manche sagten, wir freuen uns, dass wir uns das nicht mehr angucken müssen. Dann wurde gesungen, musiziert, evangelisiert, Zeugnis gegeben. Es sind immer wieder schöne Ereignisse. Und jetzt steht es an, Kinderfreizeiten für den kommenden Sommer. Aber Evangelisation hatten wir auch jetzt zu Ostern wieder und wird auch jetzt wieder geplant. Mit dem Büchertisch bei jeder Evangelisation werden Schriften, Bücher weitergegeben und auch in den Dörfern, wenn man hineinkommt, auf diesem Waschzettel an einer verrosteten Tür, das früher mal von den Kommunisten gebraucht wurde, um die Ideologie dem Menschen einzutrichtern, Einladung zum christlichen Konzert im Kulturgebäude der ehemaligen kommunistischen Partei. Dann gingen wir durchs Dorf. 2 Stunden hatten wir Zeit, von Haus zu Haus Menschen einzuladen. Da kamen wir in den Häuser rein, da geht man wie lieber rückwärts wieder raus. Ein fürchterlicher Gestank. Die Väter sind in den meisten Familien verschwunden, sind in dem Zusammenbruch ihres Lebens, haben jeden Boden unter den Füßen verloren, sind kriminell oder süchtig geworden. Und die Mutter findet man besoffen auf dem Sofa, nicht ansprechbar. und dann einzuladen, dass man verwahrloste, schmutzige Kinder dann sieht, wundert einen überhaupt nicht. Innerhalb von 2 Stunden hatten wir hier den Saal voll. Junge Leute, ältere Leute kamen. Und an anderer Stelle waren wir in einer Turnhalle. Das Wort bricht sich Bahn, und ihnen in das Herz zu bringen. Und dann trafen wir auch diesen Mann, der ein Internat aufgebaut hat für Straßenkinder. Und er führte uns dann durchs Haus und sagte, etwas Erschütterndes ist mir passiert. Da kommt ein Mädchen, 14-jährig, völlig verzweifelt und verstört und hat sich ausgeweint. Ich möchte nicht mehr nach Hause, ich kann nicht mehr. Mein Vater hat mich eingesperrt letzte Nacht, 15 Männer in der Nacht reingelassen, das Geld abkassiert, um sich Wodka zu kaufen. Er sagte, oh, mein Haus ist voll, aber ich werde einen Platz, eine Matratze finden. Ich werde dich nicht wieder wegschicken. Und so die Dinge, die sich überhäufen manchmal. Und in diesem Internat hören die Kinder die Botschaft. Die können doch nichts dafür, was alles kaputt gegangen ist. Auch verstörte Kinder, auch in unserer Gesellschaft, aus zerrütteten Verhältnissen, können doch nichts dafür. Oder in Wuppertal eine Mutter, ihr Kind, 5-jährig, ertränkt in der Badewanne. Und so gibt es Dinge, da staudert man nur. Und hier gilt es, einzugreifen. Wirke, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Und auch solche Kinder haben ein Recht auf Leben. Und dann habe ich heute dann bei dem Marsch fürs Leben, ein guter Vater hatte seinen Kinderwagen gefahren, fuhr mir in die Hacken, dreht mich um, begrüße ich das Kind, sage dem Vater, es tat ihm leid. Ich sagte ihm, braucht ihr nicht leid tun. Ich bin dankbar, dass du mir in die Hacken gefahren bist. Für dein Kind ist es mir auch wert. Mit dem Wert eines Kindes wird mir selbst bei unseren eigenen Kindern, aber auch bei unseren Enkelkindern wertvoll. Und da möchte ich euch nur ermutigen. Jedes Kind hat ein Recht auf Leben und bin dankbar, dass es solche Einsätze wie den Marsch fürs Leben gibt. Kindern eine Objektive zu geben, Perspektive fürs Leben. Das ist das Gebot der Stunde für die Kinder, Arbeit, die drüben geschieht. Auch jetzt haben wir Weihnachtsaktion mit dem Weihnachtsbäckchen für jedes Kind, durften wir wieder über Weihnachten verteilen. Und wieder haben sich Straßenkinder, völlig Fremde, Vertrauen gewonnen und sagt, dürfen wir uns für die Freizeit im kommenden Sommer anmelden. Und wir haben wieder einen guten Prozentsatz neuer Kinder, dem man einfach Liebe vermitteln kann, den Heiland lieb zu machen. Und dass aus diesen Kindern, aus einer zerrissenen Vergangenheit, zu fröhlichen Menschen werden, die dann später als Erwachsenen zu Zeugen des lebendigen Glaubens werden. Und das ist der Auftrag auch hier in unserer Gesellschaft. Und darum den Mut, gebt weiter von diesem Wort, das nicht leer zurückkommt. Und so was in anderen Seelen, wie wir erleben, auch hier sieht man die Traurigkeit schon im Gesicht dann ablesen. Hier braucht es seelsorgerliche Hilfe. Hier braucht es das Wort. Das Wort ist in sich Geist und Leben. Es kommt nicht leer zurück. Und immer wieder Verteilung, Verbreitung. Und genauso sind wir jetzt in der Situation, nach den ganzen Kriegssituationen, die wir in der Ukraine hatten seit 2014, müssen wir dringend ukrainische Testamente nachdrucken und rüberbringen, dass das Wort Bahn bricht. Und nach jeder Veranstaltung kommen immer wieder junge Leute mit tiefen Fragen, und das geht manchmal noch länger, als vorher die Verkündigung war. Sie wollen Antwort haben, verbindliche Antwort. Und die brauchen auch die junge Generation in unserer Zeit. Dann singt uns doch nochmal die Evangeliumslieder, und dann wird von ganzem Herzen mitgesungen. Daraus entstehen Bibelkreise und eine ganz neue kleine Gemeinde entstanden ist. Den wir links hinten an der Wand stehen sehen, war mal General der Roten Armee. Er sagte, ich war überzeugter Kommunist. Und ich habe mit ganzem Eifer, wenn mir gläubige Soldaten in unsere Armee kamen, in unsere Einheit, sie zum Glauben zu brechen. Ich habe diesen jungen Leuten das Leben zur Hölle gemacht. Aber ich habe eins nicht verstanden. Ich habe keinen gläubigen Soldaten erlebt, den ich hätte brechen können. Und da habe ich gestaunt. Und das war noch vor der Wende. Da habe ich mir heimlich eine Bibel besorgt. Für ihn als General war es ja gefährlich. Hätte man das entdeckt. Er wollte dem Geheimnis dieser Soldaten auf die Spur kommen. Und dieses gleiche Wort, nachdem dann die Wende kam, sagte, war ich nicht mehr zu bremsen, suchte meine Gemeinde auf und durfte Christus finden und ist jetzt mit aktiv in der Aufbau dieser Gemeinde. Gott sei Dank. Und darum ist das Feld weiß zur Ernte. Ständig sind unsere Brüder unterwegs. Betet den Herrn, sagt Jesus, dass er Arbeiter findet in seine Ernte. Und dazu möchte ich euch ermutigen. Nicht verzweifeln, wenn es drunter und drüber geht. Er sitzt im Regiment, auch über unser kleines Leben, über unsere Regierung. Und vielleicht, wann der Herr, wie und wann er was tut, haben wir nicht zu bestimmen. Ich darf nur auf einiges hinweisen. Es liegt noch einiges an Büchern aus von Georgi Wiens. Georgi Wiens war federführend für die Entstehung der geheimen Bibeldruckerei. Er sagte damals, noch war das 58, 59, es kann so nicht weitergehen. Die jungen Gemeinden, die aufbrechenden Gemeinden brauchen das Wort. Und das Wort bricht sich Bahn. In seinem Zeugnis kommt das auch zum Ausdruck, das Wunder in der Todeszelle. Ich glaube, das habe ich schon mal erzählt. Von Georgi Wiens ist auch dieses Buch auf dem Pfad der Treue. Ihm hat es noch Boris Jelzin erlaubt, 1994 im Geheimarchiv des sowjetischen Geheimdienstes in Moskau die Akten zu studieren aus den Zeiten von Stalin. Er sagte mir, ich las die Akten. Ich konnte nur staunen und weinen. Las auch das Zeugnis meines eigenen Vaters, der im Verhör und auch später erschossen wurde. Ich las die Zeugnisse über Christus und das haben alles die Kommunisten im Verhör gehört. Die haben noch Zeugnis gegeben und auf dem Pfad der Treue. Und da kann man auch da nur staunen. Auch von David Klaassen, der 10 Jahre in Gefangenschaft war, auch er war bei der Entstehungsgeschichte der geheimen Bibeldruckerei Christianin beteiligt. Und was hier vorne sind, sind auch die kostenlosen Missionsschriften. Könnt ihr euch gerne davon mitnehmen. Und jedes Mal sind auch Gebetsanliegen. Aber ein Teil von ihnen kriegen das ja schon. Danke, dass ich hier sein durfte. Und dass wir vielleicht noch Zeit zum Gebet haben, sonst bin ich auch noch gerne da für Rückfragen.